Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wenn diese Typen, das ist total blöde Stelle zum Aufhören, aber ich habe mich jetzt in der Zeit echt ein bisschen blöd, aber das ist genau das, was eben angesprochen wurde, dass man so einen Eindruck bekommt, der sich dann festsetzt. Also wenn Toni jetzt abhaut, das wäre denkbar schlecht, weil dann kriegt sie ja nie heraus, was die eigentlich von ihr wollten. Und das ist auf Seite 50 natürlich total harmlos. Ich danke euch. Dieses Buch da am Verkaufsstand. Dieses.
Jag hör mig inte själv.
Ja, jag
hör
dig, hallå. Hallå, einen schönen guten Tag. Wir haben jetzt hier eine knappe halbe Stunde für einen der bekanntesten schwedischen Kinderbuchautoren, Ulf Stark. Wer Ulf Stark nicht kennt, er pfeift uns mal was vor und dann kennen wir ihn, glaube ich, fast alle. Zumindest alle, die schon ein paar Jahre auf dem Nacken haben. Für dieses Lied, was wir sicherlich kennen, kannst du pfeifen, Johanna. Das Buch hat Ulf Stark geschrieben, einschließlich dieses Liedes. Und für dieses Buch hat er einst auch den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen. Und wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Ulf hat ein langes literarisches Leben hinter sich, hat über 100, 130 Bücher bis jetzt geschrieben. Unter anderem zwei, die gerade auch wieder neu hier jetzt in Deutschland erschienen sind. Eins beim Oettinger Verlag, aber das, was wir heute vorstellen, ist ein wunderschönes kleines Buch, was wir uns wünschen. Urachhaus in einer Übersetzung von Birgitta Kicherer. Eine Geschichte über den jungen Fred, eine sehr warmherzige Geschichte in einer Zeit, in der die Welt nicht ganz einfach ist. Es geht um den jungen Fred, der mit seiner Mutter zu Hause ist in Schweden. Der Vater ist an der Grenze weit oben im Norden und bewacht das Land, nämlich in einer Zeit, in der um Schweden herum Krieg herrscht. Und die Geschichte, die erzählt wird, in einer sehr schönen, warmen Art und Weise, ist zum einen die Geschichte um die Sehnsucht nach dem Vater, der weit weg ist, aber auch eine erste kleine Liebesgeschichte des Jungen, der sich in die Elsa aus seiner Klasse verguckt. Ulf, du bist, wie kamst du auf die Idee, so ein Buch zu schreiben? Es ist ja nicht so selbstverständlich, in der heutigen Zeit ein Buch zu schreiben, das eigentlich im Zweiten Weltkrieg spielt.
Alltså idéer, det är jättesvårt med idéer faktiskt. Och så tänker jag ibland, jag skriver böcker i 50 år i stort sett. Och då tänker jag, då borde man skriva bättre och bättre böcker. Alltså man börjar skriva lite dåliga böcker, det gjorde jag faktiskt. Men sen ska man skriva bättre och bättre böcker. Men det är inte alltid säkert att man gör det. Så att man måste ha väldigt tur när man kommer på idéer. Det är liksom lite som att slumpen eller ödet bestämmer vad, om det blir bra eller mindre bra.
Also es ist gar nicht so einfach. Ich habe jetzt seit etwa 50 Jahren Bücher geschrieben und dann denkt man, es sollte eigentlich immer einfacher werden, Bücher zu schreiben. Aber es ist immer wieder ein ziemlicher Kampf, auf eine gute Idee zu kommen. Man braucht auch ein Stück weit Glück, um zu sehen, wie bestimmte Themen ausfallen, wenn man sie letztendlich beschreibt.
Och det gäller ju alla, liksom om man läser Goethes skrifter så det blir inte bättre och bättre. Ibland blir det bra, ibland blir det lite sämre.
Und so ist es auch schon mit Goethe gewesen. Wenn man sich das Werk von Goethe anguckt, gibt es da auch, das wird nicht besser und besser mit den Jahren, sondern es gibt immer mal was Gutes, dann gibt es mal wieder was Mittelmäßiges, dann kommt wieder was Gutes und so ist das auch bei mir.
Men när det gällde den här boken så tycker jag faktiskt jag hade lite tur.
Bei dem Buch fand ich eigentlich, habe ich recht viel Glück gehabt.
Egentligen började det med att jag skrev en saga i en samling som vi har som heter Tomtar och troll. Och det var en ganska kort historia. Sen har jag byggde jag ut den till en bok.
Und zuerst hatte ich auch gar nicht die Idee für genau dieses Buch, sondern ich hatte eine kleinere Geschichte und die habe ich dann aber angefangen auszubauen und letztendlich wurde es ein ganzes Buch. Wollen wir ein kleines Stück lesen? Damit wir erstmal in die Geschichte reinkommen und ihr eine Idee davon bekommt, wie der junge Fred, wie es ihm geht. Da würde ich vorschlagen, dass der Ulf erst ein paar Zeilen auf Schwedisch liest und ich dann ein bisschen länger auf Deutsch.
Svenska är egentligen inte särskilt svårt, bara man lyssnar ordentligt.
Schwedisch ist eigentlich gar nicht so schwer, man muss nur ordentlich zuhören, dann versteht man auch ein paar Wörter. Wollen wir fragen hinterher, welche Wörter verstanden worden sind?
Ja, okay. Precis. Man kann sehen, man kennt ja noch ein Ort.
Vielleicht erkennt ihr ein paar.
Mama und Papa döpte mig till Fred. Men det hjälpte inte. Det blev krig i alla fall. Och pappa måste åka iväg och bevaka en gräns någonstans långt upp i norr. Mamma stickade vantar och strumpor så att inte han skulle frysa. För det var den kallaste vintern på evigheten. Kände ni igen några ord?
Gibt's irgendwelche Wörter, die wiedererkannt wurden?
Ja.
Mama, Papa, Fred. Noch was? Wir hatten noch Winter, könnte man ja auch denken, was es heißt. Was fällt mir noch ein? Strumpul sind die Strümpfe. Pippi Longstrump ist die Pippi Langstrumpf, da haben wir es her. Alles gut, okay. Dann probieren wir das jetzt mal auf Deutsch. Schauen wir mal, ob der Ulf auch ein paar deutsche Wörter wiedererkennt. Gespräch mit einer Lüftungsklappe. Meine Eltern gaben mir den Namen Fred. Das heißt Frieden. Doch es half nichts. Der Krieg brach trotzdem aus. und Papa musste wegfahren, um irgendwo weit oben im Norden eine Grenze zu bewachen. Mama strickte Handschuhe und Strümpfe, damit er nicht zu frieren brauchte. Es hatte nämlich schon seit Menschengedenken keinen so bitterkalten Winter mehr gegeben. Beim Ausatmen entstanden regelrecht Rauchwolken und auf dem Weg zur Schule gefror einem der Rotz in der Nase zu Eis, das erst nach der ersten Schulstunde allmählich auftaute. Ich hatte Papa auf den Sims am Kachelofen gestellt. Dort hatte er es schön warm. Das heißt, das Foto von ihm. Er hatte eine hässliche Uniformmütze auf dem Kopf, eine Tabakpfeife im Mund und machte ein Gesicht wie jemand, der versucht, froh auszusehen. »Das wird schon«, sagte ich. »Bald bist du wieder zu Hause. Keine Angst.« Er antwortete nicht. Aber ich redete trotzdem mit ihm. »Übrigens weiß ich, dass du, was du von mir zu Weihnachten kriegst«, fuhr ich fort, damit er etwas hatte, worauf er sich freuen konnte. Dann stellte ich das Foto von Mama neben seins. So war er schon weniger allein. Dieses eine Foto, wo sie lächelt, weil sie mich im Bauch hat. Und da schien einer seiner Mundwinkel leicht zu zucken. »Pass auf, dass dir die Pfeife nicht rausfällt«, sagte ich. »Mit wem redest du da?«, rief Mama aus dem Flur. »Mit Papa«, sagte ich. »Gut«, sagte sie. »Richte ihm aus, er soll bald nach Hause kommen.« Sie trat ins Wohnzimmer und gab mir einen Kuss auf die Stirn. Die schwarzen Schnürstiefel hatte sie bereits an und die Uniform mit den Metallknöpfen auch. Inzwischen hatte sie nämlich einen Job als Straßenbahnschaffnerin, weil wir sonst nicht über die Runden gekommen wären. »Arbeite nicht bis zum Umfallen«, sagte sie, »und vergiss nicht, dich rechtzeitig auf den Schulweg zu machen.« »Klar«, antwortete ich. »Vorher muss ich bloß noch was tun. Dann ging ich in die Kleiderkammer.« Ich machte kein Licht, ließ nur die Tür angelehnt. Hier in der Kammer gab es eine Lüftungsklappe, aus der ein leichtes Rauschen kam. Das war der Wind. Auf dem Boden standen Papas Tanzschuhe, bereit, um im Takt übers Parkett zu gleiten. Papa brauchte nur die Füße reinzustecken. Über den Schuhen hing sein bester Anzug, dunkelblau mit dünneren, hellen Streifen. Und auf dem Regalbrett lag der Hut und wartete auf Papas nach Haarwasser duftendem Kopf. Wenn ich im Halbdunkel die Augen leicht zukniff, war Papa fast komplett da. »Möchtest du ein Geheimnis hören?«, flüsterte ich. »Na klar, doch, Sohnemann«, kam es leise aus der Lüftungsklappe. »Ich bin in Elsa aus meiner Klasse verliebt.« »Oho«, wisperte Papa. »Verliebt, das ist ein großes Wort.« »Ich weiß«, sagte ich. »Von mir aus ein bisschen verliebt. Jedenfalls denke ich ziemlich viel an sie und kaum gucke ich sie an, wird mir warm.« »Gut«, sagte er, »bei dieser Kälte genau das Richtige.« »Ja«, antwortete ich, »aber du sagst doch hoffentlich nichts, sonst weiß es nämlich niemand. Nicht einmal Oskar und sie auch nicht. Elsa, meine ich.« »Ich sag kein Mucks«, versprach er. »Versprochen? Bin doch kein Verräter. Ein wahrer Schwede schweigt«, sagte er. Zwischen dem Hut und dem Anzug schien ein unsichtbares Lächeln zu schweben. Es beruhigte mich, dass er nicht vorhatte, fremde Mächte über meine geheime Liebe zu informieren. »Tschüss«, sagte ich, »ich muss los. Wir schreiben heute einen Mathe-Test und den will man ja nicht unbedingt verpassen.« »Nein, natürlich nicht. Viel Glück«, kam es als ein letzter Windhauch. Es tat gut, mit Papa zu reden, auch wenn er zurzeit nur ein leises Rauschen aus der Lüftungsklappe der Kleiderkammer war. Er nahm die Tatsache ernst, dass man verliebt war. Er machte keine Witze darüber, bloß weil man jung war. So beginnt also die Geschichte von Fred. Ulf, du greifst öfter mal auch Themen auf, die nicht so ganz einfach sind. Also du hast ein sehr breites Spektrum, was ich sehr schön finde. Es gibt Bücher, die sehr leicht sind, die immer auch sehr schöne Botschaften haben, aber trotzdem eine gewisse Leichtigkeit. Und es gibt Bücher, die auch mehr zum Nachdenken anregen. Wie wichtig ist dir diese Breite, diese Spanne in deiner Arbeit?
Jag tycker böcker kanske ska spegla hur livet ser ut. Livet ser ut på det viset att det innehåller jättemycket roliga saker. Så innehåller en del tragiska saker. Och så innehåller en hel del tråkiga saker. Men det är så svårare att skriva i böcker. Alltså de här lite halvtråkiga dagar. För det blir inte så intressanta böcker där.
Also ich glaube, dass Bücher generell die ganze Breite des Lebens widerspiegeln sollen. Auch Bücher für Kinder und Jugendliche, nicht erst die für Erwachsenen. Und ich meine, wir wissen alle, es gibt Dinge, die sind lustig im Leben. Es gibt Dinge, die sind ganz einfach sehr schmerzhaft. Und es gibt auch so eine langweiligen Sachen. Und die sind vielleicht am allerschwersten zu beschreiben. Wer mag schon langweilige Sachen?
Men den här boken tar jag upp kärlek. Alltså det är kärleken till den här frånvarande pappan. Det är kärleken till den här tjejen som han har träffat i klassen, som heter Elsa. Och hur mycket liksom bekymmer det är att vara kär också. Mm. Men också den här frågan som jag tycker... Alltså, ibland så tänker man ju så att vuxna kan svara på en massa frågor. Att, ibland i litteraturen också sånt för barn att de ska ge svar på frågor. Men när det gäller de här stora frågorna som till exempel varför blir man kär i en och inte en annan? De andra kanske är snyggare, de kanske är, har bättre betyg eller jag vet inte vad. Men ändå blir man kär i en speciell person. Ja. Det är liksom... Det kan man ju inte som vuxen svara på. Varför blir man kär? Inte ens om man har en kontaktfirma på dator. Så de gör ju ofta fel.
Ja. Ich schreibe zum Beispiel in diesem Buch eigentlich sehr viel, es geht zwar auch um Krieg, aber eigentlich sehr viel über die Liebe. Verschiedene Formen der Liebe. Also die man empfinden kann für den Papa, der nicht da ist, der weit weg ist an einer Grenze. Oder auch in dem Falle Freds erste Verliebtheit in die Elsa aus seiner Klasse. Und natürlich ist es immer spannend, auch über die Unwägbarkeiten und diese ganzen Probleme, die man so hat, wenn man sich in jemanden verguckt, zu beschreiben. Viele glauben ja auch immer, dass Erwachsene auf alles eine Antwort haben. Warum man sich zum Beispiel in eine Person verliebt, aber nicht in eine andere, obwohl die andere vielleicht besser aussieht oder bessere Noten hat oder was auch immer. Und das muss man auch verstehen, lernen, dass es bestimmte Dinge gibt, die man ganz einfach auch nicht erklären kann, auch Erwachsene nicht erklären können.
Så det kanske är mycket om de här mysterierna som jag skriver också. Ja. Liksom, döden som finns med i flera av mina böcker är också ett slags mysterium som man inte kan ge något svar på.
Und häufig sind es diese Mysterien, die mich interessieren, die man auch eigentlich nicht lösen kann. Ich habe auch einige Bücher über den Tod geschrieben, weil das ist auch so ein Mysterium, was man mitunter gar nicht erklären kann oder was dann passiert. Du schreibst auch über Mut in diesem Buch. Verschiedene Sorten von Mut. Zum einen der Mut, den der Fred entwickeln muss, weil er auch so ein bisschen feige ist und nicht weiß, wie er der Elsa irgendwie beibringen soll, dass er sie mag. Aber auch Mut von Erwachsenen, die verschiedene politische Ansichten vertreten. Wie wichtig ist das für dich, dieses Engagieren, also dass man sich selber auch...
Also det är som pappan säger till Fred, att när det gäller kärlek så får man inte vara feg.
Der Vater von Fred sagt in dem Buch, wenn es um Liebe geht, dann darf man nicht feige sein.
Och då är det bra att öva upp sitt mod lite grann, och det gör då Fred och hans kompis Oscar. Därför i skolan så finns det ett benrangel som står i ett skåp.
Und das machen, das üben also Fred und sein Klassenkamerad Oscar und Freund Oscar. Es gibt nämlich in der Schule ein Skelett, was dort rumsteht in einem Vitrinschrank.
Sådana hade vi i skolan faktiskt också. Vi sa alltid att det var gamla lärare som stod i de där skåpen.
Und sådana hatte, kenne ich auch noch aus meiner Schulzeit, dass dann immer irgendwo ein Skelett in irgendeinem Schrank stand. Und wir dachten früher immer, das sind so die ehemaligen Lehrer, die dann da stehen.
Och det var ju en uppmuntrande tanke när det gällde vissa lärare, att han kommer att hamna i det där skåpet sen.
Und das war eigentlich ein ganz lustiger Gedanke, dass man sagen konnte über gewisse Lehrer, die man nicht mochte, ja, die landen irgendwann mal als Skelett in einem Schrank.
Men det här är under krigstiden, och då de här barnen öppnar skåpet och sen sätter de en liten svart lapp på själva kraniet. Ja. Kraniets överläpp så här. Ja.
Und was die Jungs machen ist, sie öffnen diesen Schrank und setzen ein kleines schwarzes Schnipselchen hier genau unter die Nase dieses Skeletts.
Egentligen då för att man ska skratta ut den här personen med den lilla mustaschen.
Und das eigentlich damit man lachen konnte über diesen Herrn Kriegstreiber mit dem kleinen schwarzen Schnäuzer.
Den som fick alla pappor att måste lämna sina hem och kanske hamna någon annanstans och bevaka gränser, och som fick lov att lämna både fru och barn.
Und der dafür verantwortlich war, dass die Kinder ihre Väter nicht zu Hause hatten, weil die an den Grenzen des Landes waren, um das Land zu beschützen, und eben ihre Kinder und auch ihre Frauen, also die Mütter, zurücklassen mussten.
Och det var inte helt ofarligt för barn att göra det, därför att många rektorer var faktiskt väldigt nazistanstrukna under den här tiden. Mm. Nu är det en lärare, deras klasslärare är inte sån. Så jag också vill skildra de här skillnaderna, att det fanns de som var anhängare av Hitler och de som var motståndare.
Ja. Und in meinem Buch ist es eben auch so, dass ich zeige, wie es um die Lehrerschaft bestellt war. Es gab in Schweden im Zweiten Weltkrieg auch unter der Lehrerschaft eine recht große Anhängerschar für Hitler. Und gleichzeitig gab es aber auch die Gegner. Und das wollte ich in diesem Buch eben auch schildern, wie die Situation damals während des Zweiten Weltkriegs in Schweden war. Ich kann dazu, wir können kurz, das Ganze fliegt natürlich auf. Der Fred bekennt sich auch schuldig, um seinen Mut zu beweisen und auch die Elsa zu beeindrucken. Der Rektor ist furchtbar böse. Die Klassenlehrerin ist gezwungen, den Jungs eine 5 in Betragen zu geben. Sagt aber dem Rektor, weist ihn streng zurecht, es ist ihre Klasse, sie wird das Ganze ahnden. Und muss auch eine Benachrichtigung an die Eltern dieser beiden Jungs schreiben. Und da sieht man dann oder erfährt man dann, und das finde ich sehr schön von dir geschrieben, was die Lehrerin in diese Elternmitteilung schreibt. Verwarnung. Ihr Sohn Fred hat heute bemerkenswerten Mut bewiesen, indem er einen Hitler-Schnurrbart an das Schulskelett geklebt hat. Fred wird aus diesem Grund in Betragen eine 5 bekommen. An ihrer Stelle wäre ich stolz auf ihn. Sie werden gebeten, mit ihrer Unterschrift zu bestätigen, dass sie dies zur Kenntnis genommen haben. Lina Lundström, Klassenlehrerin. Ich finde es sehr schön, dass du diese verschiedenen politischen, also in dem Falle politischen Positionen der Lehrer dabei hast, weil es auch die Kinder ermuntert, selbst sich Gedanken zu machen und eine eigene Haltung zu entwickeln. Hast du sowas oft in deinen Büchern, dass du Kinder ermunterst, selber zu denken? Har du ofta i dina böcker att du uppmuntrar barn genom dina, hur du beskriver, att börja tänka själv eller utveckla
egna? Egentligen så tycker jag inte särskilt bra om pedagogiska böcker. Jag tycker om rebelliska böcker, sådana som gör uppror. Och det här gör ju, barnen gör det också, en slags uppror mot ordningen på skolan.
Also ich bin nicht so sehr für pädagogische Bücher, sondern will eigentlich eher, dass die Kinder rebellisch sind und rebellisch reagieren. Und das machen sie ja eigentlich auch in diesem Buch. Sie reagieren rebellisch auf die Situation, die in Schweden ist.
Sen finns det ju lite olika typer av uppfost av pädagogiska böcker. Also en typ av pädagogiska böcker, de ger som sagt svar, medan andra ställer frågor där barn själv får liksom fundera över. Samtidigt som jag funderar också när jag skriver böcker. Vad är rätt och vad är fel? Vad ska man göra? Vad ska man inte göra?
Und dann sollte man auch vielleicht unterscheiden zwischen verschiedenen Sorten pädagogischer Gedanken in Büchern. Es gibt Bücher, die sind in der Hinsicht pädagogisch, dass sie den Kindern Antworten geben oder sagen, wie sie denken sollen oder fühlen sollen. Und es gibt andere Bücher, die stattdessen Fragen stellen, sodass Kinder und Jugendliche und Leser überhaupt anfangen müssen, selber zu denken. Und das ist auch das, was ich mache, wenn ich so ein Buch schreibe. Ich fange ja auch an, selber zu denken. Wunderbar, Ulf. Was machst du gerade? Wenn so ein Buch geschrieben wird, dann ist es ja fertig. Und dann wird es, werden die Lizenzen verkauft, es dauert eine Weile, dann kommt es in einer anderen Sprache heraus. Da hat man selbst als Autor ja meist schon wieder ein, zwei andere Bücher geschrieben. Woran arbeitest du gerade?
Also, när jag är färdig med en bok, då brukar jag dricka kaffe.
Also, wenn ich fertig bin mit einem Buch, dann trinke ich erstmal einen Kaffee.
Så brukar jag umgås lite mer med min hund och min fru under ett tag.
Und dann widme ich auch eine Zeit lang erstmal meiner Frau und meinem Hund wieder etwas mehr Zeit.
Så ofta brukar jag känna mig ganska nöjd med vad jag har gjort. För jag tycker det är så viktigt också att man inte börjar gå och grubbla och tänka att men det här kanske var en av mina sämsta böcker. Mm. Utan att man fortfarande tror att det här, man kan vara lite stolt över det man har gjort.
Ja. Und dann bin ich meist auch ein bisschen zufrieden damit, was ich gemacht habe. Es wäre ja auch schlimm, wenn man mit einem Buch fertig ist und sich so denkt, naja, gehört jetzt nicht zu den besten Sachen, die ich gemacht habe. Man sollte schon so arbeiten, dass man auch einen gewissen Stolz empfinden kann, dass man dieses Buch dann gerade geschrieben hat.
Och sen efter det så brukar det vara en liten period av mera sorg. Man måste lämna den där boken ifrån sig och lite nervositet ska jag komma på en bra ny idé och hur ska den vara? Det gäller ju att liksom föda fram nya personer. Det är liksom jobbigt det där med födslor, tycker jag. En del födande är liksom besvärligare än andra.
Und dann ist es auch so, dass man so eine Trauerphase hat, wo man Trauerarbeit betreibt, weil man das alte Buch hinter sich lassen muss. Man muss sich von den Figuren verabschieden und dann kommt so allmählich die Nervosität, denn dann muss man wieder neue Personen gebären und gebären ist immer eine schwierige Sache. Aber dann ist man eben dabei, neue Personen zu schaffen für eine neue Erzählung oder einen neuen Text.
Und da kann man mal nicht irritieren, wenn der Jag tänker också så här att om det är svårt så är det ganska bra.
Aber ich glaube auch, wenn es schwierig ist, etwas Neues anzufangen, dann kann es auch gut werden.
För då börjar man på något som man inte har gjort förut. Ja. Alltså det som man inte har gjort förut är svårare. Så att jag brukar vara lite glad när det tar emot och att det är lite motstånd. Mm. Det tycker jag man ska göra också när man är liten, att motstånd är egentligen bara bra. Det är bra när det är svårt.
Ja. Und ich finde es eigentlich ganz gut, wenn es schwer ist, etwas Neues anzufangen. Denn das bedeutet auch, dass man dann etwas anfängt, was man vorher nicht so gemacht hat. Hat man Sachen vorher schon gemacht, das ist ja einfacher. Aber ist es ein bisschen schwerer, dann kann es auch was Neues werden und dann kann es auch was Gutes werden. Und ich finde es selber gut, wenn ich es schwer habe, in Gang zu kommen. Ich hoffe, ja, wir gucken gerade beide auf die Uhr. Ich hoffe, du hast es nicht schwer, mit den nächsten Büchern in Gang zu kommen. Ich hoffe, du trauerst nicht so sehr diesem Buch nach, denn es ist ein sehr, sehr schönes Buch. Du kannst wirklich stolz darauf sein. Ja. Und ich hoffe, es haben noch viele sehr viel Freude an diesem Buch. Es ist ein sehr, sehr schönes Buch über die Zeit das ganz kleine Glück und die ganz kleinen Sorgen in einer großen, unbeständigen Zeit. Ich möchte Ulf ganz, ganz herzlich danken. Wir waren jetzt 2 Tage hier auf der Messe und in der Stadt unterwegs. Ich wünsche dir noch viele gute Bücher. Ich wünsche mir auch von Urachhaus, die Frau Plattner ist auch hier, noch viele schöne Bücher übersetzt ins Deutsche von Ulf. Und ich wünsche euch noch eine schöne Messe und viel Spaß mit der Literatur.
Und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und
danke für die Aufmerksamkeit, ja. Ulf Stark.
bleiben einfach stehen. Klar.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.